So, wir kommen jetzt zum historischen Teil Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Das war die Zeit des großen Umbruchs, also drei Folien zum zeitgeschichtlichen Kontext. Insofern, der Fall der Mauer ist natürlich für Deutschland so ein einschneidendes Erlebnis und welthistorisch auch, weil das der Beginn des Endes des Kalten Krieges markiert. Aber spielhistorisch ist das jetzt nicht so der entscheidende Punkt gewesen in der Geschichte. Da sind eher so neue Konsolen, die rauskommen in der Zeit, sind da wichtiger. Aber die Auflösung der Sowjetunion, das plötzlich führt dann ab 1991, löst die sich auf, Glasnost sorgt dann dafür, dass aus der damaligen Sowjetunion wieder ein Verbund unabhängiger Staaten wird. Damit kommen ganz neue Themen in die Welt. Und das ist vielleicht das Interessante, was dann wiederum auch auf Computerspiele zurückwirkt und auf den fantastischen Film, insbesondere Science Fiction. Also in der Zeit verschwinden die Klingonen als Feind in Star Trek und wandern auf die Kommandobrücke und es braucht neue Feinde. Die Russen als Feindbild im Actionfilm oder im Krimi müssen dann ersetzt werden und werden Ende der 90er dann durch den arabischen Terroristen ersetzt, der dann ab 2001 ja bis heute eigentlich das Militärdrama dann auch dominieren wird. Und dieses einfache Denken in zwei Blöcken, es gibt dann so die Guten auf der einen und die Bösen auf der anderen Seite. Na gut, ich meine, George W. Bush hat das dann wieder eingeführt, es gibt halt die Achse des Bösen und den Rest, die Allianz der Anständigen. Aber inzwischen merkt man, so einfach ist es nicht mehr. Anfang der 90er ging man noch, also es gab so den berühmten Satz vom Ende der Geschichte, so besser kann es jetzt oder anders kann es nicht mehr werden. Kapitalismus hat gewonnen, der einzige Systemgegner ist irgendwie, hat sich selber aufgelöst. China war damals noch kein Thema, dass das irgendwie als Großmacht ernst zu nehmen wäre. Und man ging halt davon aus, so jetzt wird einfach die ganze Welt wird jetzt kapitalistisch oder freie Marktwirtschaft und damit ist die Geschichte an ihrem Ende, also damit sind wir fertig. Ja, das hat sich dann ja als trügerisch erwiesen, aber Anfang der 90er Jahre gab es diese Euphorie. Den ersten Golfkrieg gab es Anfang der 90er, das wird Ihnen wahrscheinlich nicht so bekannt sein, weil Sie in der Zeit gerade auf die Welt gekommen sind. Und das war so der damals Saddam Hussein besetzt Kuwait und insbesondere besetzt auch die Ölfelder. Und George Bush, der Vater des späteren Bush, führt den ersten Golfkrieg, den er natürlich haushoch gewinnt. Aber im Wesentlichen wird Kuwait befreit, aber der Irak bleibt noch unbehelligt. Also es geht im Wesentlichen darum, diese Ölfelder wieder die Ölproduktion für den Westen wieder zu sichern. Und die Schmach, dass Saddam Hussein weiter in der Macht blieb, weil also der Krieg vorzeitig beendet wurde, hat ja sein Sohn dann getilgt, indem er das in einem groß angelegten Verschwörungsanösus Giftgas, und Sie erinnern sich vielleicht zu Anfang 2000, in den Nullerjahren, wie dann also aufgebaut wurde, warum Irak auf jeden Fall besetzt werden muss und befreit werden muss. Aber der Golfkrieg 1990-91 markiert dann auch ein neues Selbstverständnis der amerikanischen Politik, nämlich wenn es irgendwo auf der Welt brennt und amerikanische Interessen auch nur im Rande berührt sind, werden sie wieder aktiv. Das waren sie vorher im Zweiten Weltkrieg in Europa, im Vietnamkrieg waren sie aktiv, aber dann lange Zeit passierte nichts oder wenig, und dann der Golfkrieg markiert so ein bisschen die Wende zur Weltpolizei. Und auch zum neuen Medienkrieg. Sie sehen das unten rechts. Also was die Medien mitbekommen haben, waren im Wesentlichen Bilder aus gelenkten Raketen oder von den Kampfeinsätzen. Aber der Embedded Journalism, also der Journalist kann nicht einfach frei berichten, sondern wer Bilder haben will, der muss halt in den Briefing Room des Militärs. Und das Militär kontrolliert sehr stark die Berichterstattung über den Krieg. Das haben sie aus dem Vietnam-Debakel gelernt, wenn die amerikanische Öffentlichkeit zu viel von dem Kriegsalltag mitkriegt, ist es schlecht für die Moral. Und das wird hier Anfang der 90er Jahre perfektioniert und führt dann natürlich auch zu entsprechenden Gegenbewegungen, aber was man heute so mitkriegt, also die amerikanische Presseführung durch das Militär ist ja inzwischen gemeinhin akzeptiert. Also anders geht es irgendwie kaum. Wobei inzwischen muss man sagen, gibt es die Möglichkeiten durch Satellitenkommunikation und Internet Bilder aus Kriegsregionen wieder in die Welt zu bringen, die Anfang der 90er halt in dieser Form noch nicht möglich waren. Also das sei jetzt so als zeitgeschichtlicher Rahmen genannt, in dem sich das Folgende bewegt. Allerdings, wie gesagt, diese Dinge haben für die Spieleentwicklung und auch für die Filmentwicklung in jetzt bis 1994 oder 93, was wir uns angucken, noch wenig Auswirkungen. Das wird dann in den 90ern insgesamt stärker werden. Der kulturelle Kontext, also wieder kultureller Kontext inklusive Adaption, in der Zeit machen sich die Demoszenen selbstständig. Demos muss man sagen, also wir sind in der Zeit der Homecomputer. Die Homecomputer haben die Spielekonsolen platt gemacht und die Nintendos fangen jetzt gerade langsam wieder an, die NES. Und auf der Homecomputer, ein Grund für den Erfolg der Homecomputer war einerseits, dass er so ein Multifunktionsgerät war, was dann auch Eltern eingesehen haben, dass ihre Kinder das brauchen, denn der hilft ja auch bei den Hausaufgaben. Das macht eine Konsole nicht. Und der andere Grund war, es war sehr leicht, Spiele zu kopieren. Diese Raubkopierszene, die in den 80ern dann wirklich aufblüht, die dafür sorgen, dass mehr Spiele kopiert als verkauft werden. Manche sagen, das ist auch der Grund, warum sich die Plattformen so gut verkaufen, weil man weiß, man hat einen riesigen Vorrat an Spielen zur Verfügung. Und was da entsteht, ist eben solche Gruppen, die diese minimalen Kopierschütze entfernen und dann ihr eigenes Intro davor setzen. Und hier sehen Sie das mal, also dann ist so ein bisschen mit der Graffiti-Szene verwandt, dass man halt irgendwelche Tags hat. Hier unten, das gehört immer dazu, man bejubelt seine eigene Gruppe und die Freunde und man beschimpft die anderen Gruppen, die das auch versuchen. Es ist im Prinzip so eine Art ein Spiel um Spiele, so wie heute ja auch. Der Szene ist es erstmal egal, welches Spiel da geknackt wird, aber sie wollen schneller sein als die anderen. Und letztlich dann auch irgendwie das tollere Demo da vorwegstellen. So, und da entwickelt sich jetzt so eine Szene, die erstmal solche tollen Intros schreibt, und das ist toll für die 80er, muss man dazu sagen, die sich aber bis heute dann auch verselbstständigt, und inzwischen gibt es so eine Szene, die sagt, okay, wir machen das Beste aus 2 Kilobyte, also aus dem, was man damals halt auch zur Verfügung hatte, und da gibt es wirklich beeindruckende Intros heute, die wir uns zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal angucken können, aber es entwickelt sich so eine Subkultur aus der Szene, dieser Cracker-Szene, entwickelt sich eine Subkultur von Leuten, die später überhaupt keine Spiele mehr knacken, sondern einfach sagen, wir schreiben nur solche Intros und die werden immer besser. Und was die heute schaffen, also in 2 Kilobyte oder 10 Kilobyte unterzubringen, ist tatsächlich sehr beeindruckend. Also die Szene entwickelt sich, aber auch die ganze Raubkopierszene ist sehr stark, international vernetzt, national und international vernetzt. Sorgt aber dafür, dass Computerspiele sich auch entsprechend weit verbreiten. Ende der 80er, Anfang der 90er gibt es, und das passiert ja nicht so oft, ein völlig neues Spielprinzip. Also ein ganz neues Genre an Spielen mit Magic the Gathering als Sammelkartenspiel. Kartenspiele gab es schon lange, aber was Magic the Gathering einführt, ist dieses Prinzip der regeloffenen Spiele. Also Sie haben ein Spiel, das durch Nachkauf anderer Karten sich in seinen Regeln neu ändern kann. Und es gilt nicht das, was im Handbuch steht, sondern es gilt das, was auf den Karten steht. So, und das Prinzip ist Ihnen, denke ich mal, bekannt. Es wird ja dann häufig kopiert. Magic gibt es bis heute, läuft sehr erfolgreich. Aber Pokémon wird darauf aufsetzen als Sammelkartenspiel oder Yu-Gi-Oh!, das sind so die bekannteren. Aber es gibt eigentlich für jede größere Franchise, gibt es dann auch mal den Versuch eines Sammelkartenspiels, von denen sich aber nur wenige am Markt auch behaupten können. Und was daran das Spannende ist, ist natürlich, dass es eine konstante Geldeinnahmequelle ist. Sie verkaufen das Spiel nicht einmal, sondern sie verkaufen es permanent. Und das wird inzwischen von Computerspielen wieder eingeholt, so dieses Pay-to-Win-Prinzip bei Magic auch. Sie müssen eine recht große Investition tätigen, um auf Turnieren überhaupt erfolgreich sein zu können, weil ihr Deck ansonsten gar nicht die Karten enthält, die sie brauchen, um auf Turnieren zu bestehen. Computerspiele greifen das insofern auf, dass sie manche Spiele nur gewinnen können, wenn sie zusätzliche Add-ons kaufen, die sie aber mit echtem Geld nachzahlen. Also sie kaufen das Spiel oder das Spiel ist vielleicht frei, aber sie müssen danach permanent Geld reinschießen, wie in so andere Hobbys halt auch, um in diesem Spiel weiterzukommen. Das wird hier als Kartenspiel, wird dieses Prinzip vorweggenommen. Science Fiction entwickelt sich und man muss sagen, mit Abyss, 1989, mit Abyss von James Cameron 1989 wird die Computergrafik rehabilitiert. Ich habe Ihnen ja letzte Woche gezeigt, es gab, oder vor zwei Wochen gezeigt, es gab ja durchaus noch Computeranimationen in Filmen, aber sehr wenige. Und was Sie bei Abyss haben, ist ja so ein Unterwasser-Abenteuerfilm, eigentlich Science-Fiction-Film, wo Sie halt, also erstmal hat man das Gefühl, es ist einfach so ein Unterwasser-Abenteuer, wo Sie halt überleben müssen, so ein Katastrophenfilm, wo so eine Unterwasserstation durch ein Unwetter von der Oberfläche abgeschnitten ist und Sie merken halt zunehmend, dass da Dinge passieren, die man so normal nicht erklären kann, und das ist so eine der Schlüsselszenen, wo Sie zum ersten Mal mit der Alien-Lifeform Kontakt aufnehmen, die halt hier als Form eines Wassertentakels auftaucht. Und das, was dann in späteren Filmen noch mal deutlicher gemacht wird, ist hier zum ersten Mal im Kino in dieser Umfang zu sehen, nämlich Morphing. Also Sie haben ein Modell, in dem Fall halt das Modell von der Darstellerin, was sich aber als Gesicht auch noch bewegen kann. Das Ganze erinnert weniger an Wasser. Wasseranimation war schon immer schwierig, Wasser, sondern auch so ein bisschen eigentlich so wie Quecksilber oder flüssiges Metall, was ja dann in Terminator 2, zwei Jahre später, auch wieder aufgegriffen wird. Abyss und Terminator 2 dann, wie gesagt, 1991. In dem im Prinzip die gleiche Technik verfeinert wird. Die Technik verfeinert, mal gucken, ach so, jetzt sind wir hier beim Oscar, das waren wir ja noch nicht. Hier nicht ein Mechanical, haben wir da was? Ja gut, ich nehme mal an, also ich finde jetzt die Szene, Sie kennen aber wahrscheinlich den Film, also in dem halt dieses Morphing in diesmal nicht nur auf solche künstlichen Szenen, sondern auch indem Sie dieses Bild von dem Menschen nehmen und das dann so animieren, dass es eben aussieht, als würde er sich hier, mal gucken, mal, das finde ich vielleicht Morphing, ich schau mal nach Morphing. Ich will ja nicht immer nur die schlimmsten Szenen zeigen, aber sowas hier vielleicht. Also das sind diese berühmten Terminator-2-Szenen. Der Film hat riesige Furore gemacht damals, nicht zuletzt wegen der Story auch, die halt diese Frage nach Ethik und Verantwortung und sowas stellt, in einem eigentlichen Science-Fiction-Spektakel, von dem man das nicht erwartet hat. Das kam sehr unerwartet. dass diese Fragen in einem Science-Fiction-Film verhandelt wurden. Das war damals in der Medienwissenschaft, wurde der Film breit rezipiert und diskutiert, inwiefern das eine Möglichkeit ist, solche Fragen überhaupt in die Öffentlichkeit zu bringen. Den nächsten Effekt dieser Art hat dann eigentlich nur Matrix gehabt. So, Sie sehen hier auch immer Adaptionen, also es gab dann natürlich, zu den meisten dieser Spiele gibt es dann auch, dieser Filme gibt es ein Spiel, aber die Spiele sind eigentlich zum größten Teil großer Müll. Das liegt daran, dass man den Spielen wenig Raum gegeben hat, sich zu entwickeln. Es ging vor allem darum, so das als Merchandising zum Kinostart zu präsentieren. Also so eine Tendenz, die ja mit E.T. auch schon zu Ataris Zeiten losbegonnen hat. Hier haben sie so einfach billige Shooter. Man nimmt halt irgendeine Franchise, irgendwie Jump and Runs oder Sidescrawler oder Rennspiele. Robocop 2 ist eine Ausnahme, das Spiel selber war ganz gut rezipiert. Aber es sind im Wesentlichen billige Adaptionen, die dafür sorgen, dass der Ruf von Computerspielen in Bezug auf Kinofilme miserabel ist. Also Adaptionen sind in der Regel wirklich schlecht. Es gibt wenige gute Ausnahmen, aber im Science-Fiction-Bereich gibt es sie nicht. So, ich kann Ihnen noch Total Recall. Also hier nur mal so ein Beispiel. Wir kommen jetzt zunehmend in einen Bereich, in dem Visual Effects eben auch für die Animation von Charakteren eingesetzt wird und nicht nur für irgendwelche Spezialeffekte. Ich guck mal, achso, ist wieder HD, das läuft ja alles nicht so gut. Nicht nur für Spezialeffekte von Fahrzeugen oder Dingen, die man ganz klar als nicht humanoid bezeichnen kann. So eine 480. Ich glaube, die haben jetzt 1 Milliarde Nutzer pro Tag, pro Monat und YouTube ist nicht mehr, skaliert gerade nicht so gut. Oder wir sind schon durch, verdammt. Also das ist die berühmte X-Ray-Szene aus Total Recall. Großes Kino. Also das sind diese wenigen Szenen, die aber seinerzeit wiederum gezeigt haben, was ist so der Stand der Computergrafik. 10 Jahre später, also ich sag mal so 10 bis 12 Jahre später, sehen Sie das live in Computerspielen, was damals so die Spitze dessen war, was man dem Computer zugemutet hat. Die Echtzeit-3D-Animation ist in der Regel 4 mal 3, also 12 Jahre irgendwie hinter der normalen Computergrafik hinterher. Horror als Genre entwickelt sich in den 90ern nicht mehr ganz so stark wie noch in den 80ern. In den 80ern hatten wir diese typischen, diese Serien, irgendwelche Teenie-Massenmörder, aber wo dann so archetypische Figuren auftauchen. Das Problem beim Horror ist, es muss halt immer noch den Vorgänger überbieten. So, und jetzt haben wir jetzt irgendwie die schauderhaftesten Figuren und jetzt in den 90er Jahren geht es stärker wieder auf so einen psychologischen Horror zurück und nicht so sehr auf so einen Splatter-Horror. Also Schweigen der Lämmer war ein ganz wichtiger Film in dem Genre. Candyman ist eine erfolgreiche Franchise. Und Dracula wiederum ist einer der wenigen Horrorfilme, der auch eine direkte Adaption bekommen hat, also als DOS-Game hier, in Form von so einem, hier sehen Sie es ja, so einem 3D-Rollenspiel-Shooter-mäßigem. Also das ist so in der Zeit, da waren Ego-Shooter auch gerade ganz beliebt. Und dann gehen Sie halt hier auf Vampirjagd. Aber auch das ist kein berühmtes Spiel, was es irgendwie in die Hall of Fame schafft. Das ist halt eine Adaption eines Horrorspiels. Horror als Computerspiel, das beginnt in der Zeit, so mit Alone in the Dark und dann später mit Resident Evil als Survival Horror, als eigenes Subgenre wird es dann aufgegriffen. Aber Horror als Thema ist eher so ähnlich wie bei Ghost and Goblins. Also sie nehmen dann halt Skelette und Vampire anstatt Soldaten. Aber es gibt keinen eigenständigen Spielemechanismus, der diese Horror-Thematik aufgreift. Das braucht es dann im Survival-Horror, indem sie einfach sagen, du siehst nicht alles oder du hast zu wenig Ausrüstung, ist alles irgendwie knapp. Also du hast auch einen Grund, Angst zu haben. Und es ist nicht einfach so, du schießt halt jetzt auf Skelette und ansonsten ist es ein Spiel wie andere auch. Der Abenteuerfilm, der findet sehr viele Adaptionen. Also Indiana Jones and the Last Crusade ist auch im Animationsbereich, gibt es also da wichtige Sequenzen. Batman von 89 als Neuauflage. Es gab ja schon Batman hält die Welt in Atem, aber das war so ein Reboot, der sehr erfolgreich war. Im Gegensatz zu den Fortsetzungen dann bis zum erneuten Reboot durch Christopher Nolan. Und Jurassic Park von 93, in dem die Dinosaurier-Thematik aufgegriffen wird. Man aber sagen muss, das Thema so Lost World, also in dem Dinosaurier in einem Tal überleben, gibt es schon seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Also das Thema ist nicht wirklich neu, aber es wird halt von Michael Crichton und Steven Spielberg sehr schön neu inszeniert. Es gibt entsprechend viele Adaptionen, also zu Indiana Jones gibt es seit den Anfang der 80er Jahre, seit Anfang der 80er Jahre gibt es 27 Spieladaptionen. Und in der Zeit, in der wir sind, gibt es da schon also durchaus 10 verschiedene Adaptionen. Also bis so Anfang der 90er Jahre gibt es schon irgendwie das erste Dutzend voll. Aber es ist so eine Franchise, die sich bis heute hält. Und davon mal abgesehen so von so Spin-offs wie Tomb Raider, die ja nun ohne Indiana Jones in dieser Form nie entstanden wären. Oder Pitfall schon Anfang der 80er, was ja so eine Mischung aus Tarzan und Indiana Jones ist. Also das würde ich dann auch noch dazu rechnen, ist aber nicht wirklich eine License, also ist nicht wirklich das Thema lizenziert. Sehr erfolgreich von LucasArts, der letzte Kreuzzug als Point-and-Click-Adventure, was im Gegensatz zu vielen anderen Adaptionen als Spiel eigenständig auch gut funktioniert hat und auch wirklich eine zum Teil sehr getreue Adaption des Ausgangs, des Originals war. Im Gegensatz zu anderen Spielen, die halt sagen, wir nehmen Indiana Jones und lassen den halt durch irgendwelche Tempel laufen. Und der findet dann auch die Bundeslade oder den irgendwie das, was er sucht in dem Film, aber es hat mit der Filmhandlung nur noch wenig zu tun. Versucht sich das Point-and-Click-Adventure von LucasArts wirklich auch an der Filmhandlung zu orientieren. Batman ist ganz ähnlich. Sie nehmen irgendein Spiel, also ein interaktives Genre oder ein ludisches Genre, wie ich es letzte Woche genannt habe, ein Jump-and-Run, ein Plattformer, ein Rennspiel, ein Schießspiel oder ein Kampfspiel. Das sind so die üblichen ludischen Genres, die in den 80ern gut gelaufen sind, und sie wechseln die Sprites aus und machen aus den Sprites halt Batman-Sprites und schwupps haben sie ein Batman-Spiel oder ein Alien-Spiel oder ein Superman-Spiel oder ein Indiana-Jones-Spiel. So einfallslos war das. Es versucht vor allem auch keine Geschichte zu erzählen, sondern einfach, naja, so eine Spielmechanik, die im Film gut lief, also sie fahren mit dem Batmobil, in irgendein Spiel zu transferieren, was diese Spielmechanik auch nutzt. Also ein Rennspiel halt in dem Fall. Mit James Bond wird es ganz ähnlich laufen. Also alle erfolgreichen Film-Franchises werden einfach in irgendein ludisches Genre gepackt und grafisch irgendwie aufgemotzt. Sie sehen auch hier gibt es entsprechend viele Titel, die alle irgendwie aus, nicht alle, aber doch die meisten irgendwie aus dem auf den Filmen basieren und nicht so sehr auf den Comics. Also wenn ein Film rauskommt, dann gibt es neue Spiele, aber die Comic-Reihe ist ja deutlich älter. Nur gibt es interessanterweise bis in die 90er wenig Comic-Adaptionen. Also wenn ein Spiel rauskommt, dann orientiert sich das am Kino und nicht so sehr am Comic, was ja genügend Stoff bereithalten würde. Na, und Jurassic Park ist dann auch nicht anders. Auch das, seitdem es 93 erschienen ist, tauchen also alle 2-3 Jahre gibt es halt irgendwie den Versuch einer Adaption. Das endet dann 2003 und dann gibt es 8 Jahre lang nichts und 2011 tauchen jetzt die neuen Spiele dann wieder aus. Und auch das sind meistens ganz generische Spiele, also irgendwelche Jump-and-Run-Spiele oder wo sie zum Teil halt immer so bestimmte Szenen aus dem Film nachspielen und das versuchen sie dann in dem Spiel nachzubauen. Aber alle dann ziemlich unglücklich. Trespasser hatte ich Ihnen ja schon gezeigt als 3D-Shooter. Aber die Spiele selber funktionieren nicht, weil die Spielmechanik meistens nicht besonders gut ausbalanciert ist. Man muss da halt sehen, dass man den Kinostart nicht verpasst. Fantasy liegt völlig brach in dieser Zeit. Also völlig nicht, aber da passiert wirklich nicht viel. Willow ist vielleicht so das einzig Spannende, was ich Ihnen auch als Visual-Effekt präsentieren kann.
Tja.
Ja, das Problem ist halt, hier haben wir immer, wir können ja mal gucken, ob wir hier was finden, aber also Willow ist ein Fantasy-Abenteuer à la Herr der Ringe, vor Herr der Ringe. So ein bisschen, also das ist so ein bisschen wie He-Man, also die haben so eine Mischung aus Herr der Ringe und He-Man, also mit dem bösen Skeletor da als Gegner. Und das, es gibt halt so ein paar Creatures, die dann über Visual Effects, also über 3D-Computergrafik erzeugt werden. Aber das ist so ein Film, der noch ziemlich klar macht, also vieles ist nicht Visual Effects, sondern Special Effects, das heißt, sie bauen irgendwelche Kreaturen, die sie dann zum Kampf benutzen, aber sie lassen sie nicht aus dem Computer erzeugen, das funktioniert in der Zeit, also 88 funktioniert das noch nicht. Das wird dann einsetzen erst Mitte der 90er Jahre, nach Jurassic Park. Also nach Jurassic Park, wo ja die Dinosaurier, ich nehme an, Jurassic Park ist Ihnen bekannt, aber wo die Dinosaurier halt aus dem Computer kommen, geht man hin und versucht mehr Polygone, mehr Texturen, mehr von allem, und dann gibt es realistischere Dinosaurier und Drachen, und heutzutage ist es selbstverständlich, dass eine Vielzahl von Kreaturen aus dem Computer kommen. Bis hin, da muss man sagen, so Life of Pi, wo der Tiger halt aus dem Computer kommt, aber sich nicht so darstellt. Also man versucht jetzt nicht, fantastische Figuren aus dem Computer zu holen, sondern ganz normale Tiere, und soll aber so aussehen, dass niemand sieht, dass es eine Computeranimation ist und dass es auch niemand denkt. Und das ist so der Trend so ein bisschen zu den unsichtbaren Visual Effects, die da sind, aber die man erstmal versucht zu verbergen. So 93 gibt es dann so die ersten Spieladaptionen. Super Mario Bros. Ist so der schlechteste Film aller Zeiten oder vielleicht die schlechteste Spieladaption aller Zeiten. Es wird aber auch andere Adaptionen geben, Street Fighter, Mortal Kombat, Doom wird rauskommen. Einer schlimmer als der andere. Also noch schlimmer als Spieleadaptionen zu Filmen sind Filmadaptionen zu Spielen lange Zeit. Es gibt so ein paar Perlen, aber die sind deswegen Perlen, weil sie nicht ganz so schlimm sind wie die anderen. Oder weil sie sich nicht an das Spiel halten und ihre eigene Geschichte erzählen. So Prince of Persia ist ja so ein Film, der einigermaßen gut funktioniert, aber vielleicht auch nur deswegen, weil er mit den Spielen so wenig zu tun hat und einfach seine eigene Abenteuergeschichte erzählt. Und Super Mario Bros. Ist wirklich einer der schlechteren seiner Art. Ein wichtiger Film, der weder eine Adaption ist, also weder in die eine noch in die andere Richtung, aber wie ein Computerspiel funktioniert, ist Groundhog Day, also täglich grüßt das Murmeltier auf Deutsch. Das ist so ein Spiel, wo er versucht, irgendwie, also er ist in so einer Zeitschleife und er lebt den Tag immer gleich und weiß nicht, wie er da rauskommen soll. Und er kann es aber variieren. Und das Interessante ist, dass es im Grunde genommen wie ein Computerspiel läuft. Also sie haben ein Level und wenn sie den nicht schaffen, dann müssen sie nochmal neu machen und sie müssen irgendwas ändern. Und da das Publikum ziemlich genau weiß, was passiert ist, muss man auch immer nur die Änderungen zeigen. Und es funktioniert auch bis hin zur Funktion der Frau in dem Spiel. Die Frau ist so der Katalysator, und wenn er sie erobert hat, weil er also charakterlich so herangereift ist, dass sie ihn attraktiv findet, dann gewinnt er das Spiel und kann diese Zeit verlassen. Das ist im Grunde genommen, funktioniert es als Spiel, würde es gut funktionieren, aber man braucht wahrscheinlich zu viel Interaktion, als dass man das in dem Spiel abbilden kann. Er hat halt keine Waffe, verdammt. Also er muss Probleme lösen, auch ohne Gewalt. Und das wäre für ein Spiel wahrscheinlich nur in Form eines Adventures abzubilden. Aber mir ist kein Spiel bekannt, was das Thema, also wirklich Groundhog Day, dann versucht zu adaptieren. Aber jedes Spiel versucht es. Sie müssen es schaffen, und wenn sie es nicht schaffen, müssen sie es einfach normal machen, bis sie ihr Problem lösen. Der Actionfilm kriegt mit Quentin Tarantino einen neuen Player, der Gewalt einfach nicht so als irgendwie, das soll die Story tragen oder man muss es irgendwie rechtfertigen, die Gewalt, oder man ist so im schlechten Filmbereich, wo es halt wirklich nur um Action geht, sondern der Gewalt hochgradig ästhetisiert, aber dann auch an allen unerwarteten Ecken auftauchen lässt. Und die Diskussion, wie weit darf Gewalt gehen, findet hier eine ganz neue Ausprägung. Also Reservoir Dogs und dann Pulp Fiction so als Film, der dann auch die Medienwissenschaft sehr beschäftigt, weil es so viele Cross-Referenzen und intermediale Anspielungen gibt. Sodass dann, es gibt verschiedene Ebenen, auf denen man Pulp Fiction sehen kann. Man kann es als reinen Actionfilm sehen oder als Hommage an irgendwie die gesamte Filmgeschichte, an Bezüge, interne und externe Bezüge. Und es gibt einfach sehr viel Möglichkeit der Analyse. Für uns auch nicht uninteressant, diese Pulp-Hefte, die hatten wir ja schon Anfang des 20. Jahrhunderts, die hier einfach explizit aufgegriffen werden und gesagt, wir erzählen mal eine Story. Die Story ist schlecht, aber wie sie erzählt wird, das macht es einfach wieder gut. Und Natural Born Killers dann von Oliver Stone ist auch wieder so ein Film, der The Media Made Them Superstars, also der dieses Verhältnis von Medialität und Gewalt aufgreift als Thema und eben als Film auch mal verarbeitet. Es wird lange dauern, bis Computerspiele das machen. Der Actionfilm wird das ein paar Jahre später nochmal machen, also so selbstreferenzielle Actionfilme zu bauen. Ende der 80er, Anfang der 90er ist der fantastische Film im Wesentlichen von Fortsetzungen geprägt. Das ist so eine Tendenz, die wir bis heute in Hollywood sehen, aber auch im Computerspielbereich. Wenn was erfolgreich läuft, es kostet einfach sehr viel Geld, diese Filme zu erzeugen, und die müssen ja immer mehr machen als die vorherigen. Also die Budgets steigen und damit auch das Risiko, wenn man floppt. Also sagt man, okay, wenn ich Predator 2 nehme, dann habe ich schon mal die Kunden von Predator 1, die sind schon mal dabei. Oder Robocop 2 und 3 und Zurück in die Zukunft 1, 2, 3 und Alien 2 und 3 und 4. Lethal Weapon gibt es ja, glaube ich, auch schon Teil 4, wenn nicht gerade Teil 5. Also das ist so diese Zeit der Sequels, in dem man sich auch nicht traut, wirklich neue Intellectual Properties einzuführen, was wir heute ja auch sehen. Also das Kino sehr häufig versucht, einfach nochmal das zu wiederholen, was schon lief, entweder als Genre oder sogar als plumpe Fortsetzung mit dem gleichen Rezept, wie man es vorher benutzt hat. Und entsprechend viele Adaptionen gibt es. Predator 2, Robocop 2, Back to the Future 3, Alien 3, und alle, wie Sie das so vielleicht sehen können, so von der Stange Ware. Wenig bringt da wirklich ein originelles Gameplay-Element rein. Also ähnlich wie bei den Filmen sich wenig narrativ entwickelt und mehr so in den Visual Effects, gibt es halt dann noch bessere und noch schnellere Animationen, ist das bei den Spielen auch. Die bringen die Spiele als Medium nicht voran, sondern sie versuchen sich so ein bisschen an dem Erfolg des Kinofilms dran zu hängen, aber bringen nichts Eigenständiges als Spiel auch unter. So, hier sehen Sie die intermedialen Actionfilme. Demolition Man, die halt mit diesem harten Stallone-Kämpfer, der in der Zukunft landet, wo eigentlich brutale Gewalt nicht mehr angesagt ist. Und jetzt trifft er auf einen triefgefrorenen Superkriminellen aus seiner Zeit und nur er kann ihn bekämpfen. Das ist super als Rahmensetting, wo sie die ganze Stadt zerlegen. Aber es gibt halt immer diese Kommentare von Leuten, die sagen, warum und ist das wirklich nötig in dieser Gewalthaltigkeit? Noch viel stärker macht das der Last Action Hero, wo Schwarzenegger im Prinzip, also der ist halt der Actionheld im Kino und auch in dem Film ist er der Actionheld, aber dieser kleine Junge wird halt in seine Welt gezogen. Und später, also diese Mischung von Kino, Welt und Außenwelt. Und in dem Schwarzenegger mit seinem Image spielt als Actionheld. Und der muss halt irgendwie damit umgehen. Und der Junge als Konsument und großer Fan von Arnold Schwarzenegger, als großer Fan von ihm, hat auch so Poster in seinem Zimmer, wird in diesen Film gesogen und erzählt ihm dann immer, hey, du bist nur der Held in einem Actionfilm. Und also in dem halt dieses Action-Genre, die Überbietung war nicht mehr zu holen. Also das habe ich Ihnen ja gezeigt. So, ich meine, es gibt die Seagal-Filme von Steven Seagal oder von Jean-Claude Van Damme, aber man konnte da nicht mehr richtig viel liefern. Und jetzt fängt dieses Medium an und denkt über sich selber nach und sagt, wie ist es eigentlich, wie funktioniert eigentlich Action-Film und kann man das irgendwie aufbrechen? Und bei True Lies halt auch, indem man die Erwartungen des Publikums nimmt und dann auch einfach irgendwie absurdum fühlt. Spiele schaffen das lange nicht. Also Spiele denken lange nicht über sich nach, sondern die nehmen sich furchtbar ernst in ihrer Actionhaltigkeit. Diese Filme nehmen sich nicht ganz so ernst. Das endet dann mit dem Einfluss aus Hongkong und China, in dem dann eher so diese fernöstliche Actionfilme dann stärker integriert werden, so à la Matrix und Kung-Fu-Filme, und plötzlich die neuen Stars aus China kommen, so Jet Li und so Jackie Chan. Und im Grunde genommen so die alten Actionhelden so aus dem amerikanischen Bereich, Bruce Willis wird also immer noch langsam sterben, aber es gibt kaum Nachfolger, die das in dieser Ernsthaftigkeit weiter betreiben. Medientechnisch sind die 90er natürlich geprägt vom World Wide Web. Das ist das, was gemeinhin als das Internet bezeichnet wird. Ich hoffe, dass Sie sich noch so weit erinnern, dass es historisch falsch ist und technisch auch. Das Internet ist nicht das World Wide Web, Das World Wide Web ist ein Dienst, der im Internet angeboten wird. Andere Dienste sind eben E-Mails, Chats. Das meiste davon wird inzwischen vom World Wide Web auch angeboten. Also für Sie ist World Wide Web und E-Mail nicht was Unterschiedliches, weil Sie in der Regel halt über eine Web-Oberfläche sich in Web.de oder GMX einloggen. Aber darunter läuft ein anderes Protokoll. Und was Tim Berners-Lee 89 einführt, ist eben etwas, was es vorher noch nicht gab. Das Internet gab es schon, aber man hat sich E-Mails geschickt oder man hat Dateien hin und her transferiert. Und genau das nutzt er, arbeitet am Kernforschungszentrum in CERN, in Bern, in Zürich. Und da gibt es halt eine Menge, also im Kernforschungszentrum gibt es eine Menge Gastforscher. Die kommen und gehen und hinterlassen dann also eine Menge an digitalen Daten, Protokollen, Mitschriften, Aufsätzen, die nicht unbedingt veröffentlicht werden und auch nicht unbedingt von der Bibliothek registriert werden, sogenannte graue Literatur. Was Tim Berners-Lee vorschlägt, ist, also es gibt Hypertext, gibt es schon lange in der Diskussion, seit eigentlich den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts, das kennt er auch und sagt, okay, ich habe jetzt eine neue Hypertext-Variante vorgeschlagen, da kann jeder die Dokumente dahinlegen, wo er will, und wir verlinken die einfach miteinander. Also er führt im Wesentlichen diesen Hyperlink ein und, muss man sagen, den ersten Browser, in dem man diese Hypertexte auch darstellen kann. Das war ursprünglich nur gedacht als internes Wissensmanagementsystem für das Kernforschungszentrum. Dann suppte das schnell raus und ging in die ersten Forschungseinrichtungen, in die ersten Universitäten. So 92, 93 ging es in die Universitäten und dann allmählich verbreitete sich das. Es war aber lange nicht klar, wie groß das Ganze wird, und erst ab 95, und da kommen wir nächste Woche hin, ab 95 ist so wirklich der Initialzünder, wo es dann in die Öffentlichkeit kommt und es kommerziell verfügbar wird. Und ich meine, Sie sind mit dem World Wide Web praktisch aufgewachsen, aber das ist hier der Zeit, in dem es im Entstehen ist und in dem längst nicht klar ist, was es für eine Bedeutung haben wird. Also manchen ist es klar, aber manchen ist auch klar, dass es zur Isolation und Vereinsamung führt und man nie mehr mit anderen spricht, weil man ja jetzt alles über das Internet macht. Das sind die wilden 90er, in denen diese Technologie erstmal eingeführt und ausgehandelt wird. Interessanterweise gibt es seit 91 auch WaveLAN, heute heißt es Wi-Fi oder WLAN, also Netz per Funk. Das ist insofern, naja, es ist spektakulär, aber auch nicht so richtig spannend, weil es kaum tragbare Rechner gibt. Es gibt Laptops, aber die sind sehr teuer und sehr schwer und die haben das auch nicht integriert. Heute sehe ich hier viele Rechner und sie alle sind mit WLAN dabei. Auch das ist eine Technik, die im Grunde genommen erst 20 Jahre alt ist. CDs gibt es seit Anfang der 80er, aber die CD-ROM als Speichermedium gibt es erst seit Anfang der 90er, ab 91 auch in dieser Zeit. Und wird auch sehr schnell sowohl von Computer, also von Softwareherstellern genutzt, als auch von Spielefirmen. Also Sherlock Holmes Consulting Detective gilt als das erste CD-ROM-Spiel. Und hier sehen Sie auch sofort, was das Spiel ausmacht. Sie haben nämlich die Möglichkeit, Filmsequenzen unterzubringen. Sie haben ja plötzlich statt bisher so 1 Megabyte oder auf 10 Disketten, dann haben Sie halt 12 Megabyte oder 15 Megabyte Speicher. Und wenn Sie es komprimieren, auch wegen der 20. Aber jetzt haben Sie plötzlich ein Medium, das 650 Megabyte, das ist jenseits dessen, was jede Festplatte damals aufnimmt, 650 Megabyte schluckt. Und da können Sie jetzt ganze Filmsequenzen drauf unterbringen, also kleine nicht, aber das heißt, Sie haben plötzlich ein Spiel, das Spiel selber ist nicht gut. Aber wenn Sie, das ist wie so ein Adventure, und wenn Sie dann auf die richtigen Sachen klicken, dann gibt es als Belohnung halt keine kurze Animation, sondern ein mit echten Menschen gefilmte Zwischensequenz. Sega versucht es über so ein CD-Add-on, also irgendwie Spiele zu vermarkten. Das Problem ist, ist überhaupt nicht klar, was machen wir mit diesem riesigen Speicher. Man war gewohnt, so zu optimieren den Platz, dass man außer Filmen und vielleicht noch so ein bisschen bessere Musik lange Zeit keine Ideen hatte. So, und jetzt kommen wir in die Zeit der Computerspiele von 88 bis 92. Und jetzt haben wir ja sehr viele Dispositive. Es gibt als Dispositiv die Arcade, also wirklich so die Freizeit mit ihren speziellen Strukturen, dass sie das Geld der Leute haben will. Es gibt aber auch so die Homecomputer und Konsolen. Das ist eher so der Wohnzimmer- und Kinderzimmerbereich. Es gibt die PC-Spiele, die eher in diesen Homecomputer, also die mit Tastatur und im Arbeitsbereich zur Verfügung stehen. Und was losgehen wird, sind mobile Spiele, also mobile Handhelds und vernetzte Spiele. Und alles hat so irgendwie so seine Verbreitungsform und manches geht ein und manches geht weiter. Also die NES ist noch ganz gut dabei. Zumindest Ende der 80er, Super Mario Bros. 3 ist so einer der großen Meilensteine und so der Evergreens in der Spielegeschichte, was unter anderem auch an diesem Level-Hub liegt. Also die Lichtlinearität, die wir schon bei Mega Man gesehen haben, wird hier zum Spielprinzip. Sie können die Level in verschiedenen Reihenfolgen auswählen, welcher Ihnen auch gerade passt, welcher Ihnen zu schwer ist und welcher nicht. Und ansonsten setzt er auf das bewährte Mario-Prinzip, aber Sie haben mehr Gimmicks, also mehr Anzüge, mehr Items, die Sie finden und auf die Sie reagieren können. A Boy and His Blob ist auch wieder so ein eigentlich unbekanntes Spiel. Was hier aber eingeführt wird auf der NES, ist die Artificial Intelligence Partner, also ein Spielpartner, der irgendwie mit Ihnen mitarbeitet und vom Computer gesteuert wird, aber nicht einfach nur Dekoration ist. Heute gehört das zum guten Stil dazu, also Last of Us ist so ein Ding oder Bioshock Infinite, die ganz wesentlich damit Werbung machen, dass es so eine coole KI als Partner gibt. Und das ist auch ein echter Grund, dass dieses Spiel irgendwie gut ankommt, weil man das Gefühl hat, der Computer steht nicht nur im Weg, sondern der hilft einem auch. Das fängt hier an. Bis dahin war die KI, und über KI sprechen wir nächste Woche im Ästhetik-Teil, KI war bis dahin eigentlich nur, das waren die Gegner, aber dass sie eine kooperative KI hat, die auch irgendwie sie unterstützt, das war was Neues. AI-Partner, Artificial Intelligence Partnering. 89 kommt der Gameboy raus. Damit habe ich sie ja schon letzte Woche, nein, ich lasse sie mit Tetris heute in Ruhe, aber Gameboy ist so das Revival der Handhelds. Es gab ja damals diese von Nintendo, diese Watch, Click-and-Watch-Geräte. Und was der Gameboy macht, ist, der bringt eine tragbare Spielekonsole, monochrom, also sie haben eigentlich nur dieses Grün, Hellgrün auf Dunkelgrün oder Dunkelgrün auf Hellgrün. Aber sorgt dann auch durch die Möglichkeit, dass man sich verbinden kann, also dass man zwei Gameboys zusammenschließen kann, durch die Möglichkeiten der Cartridges, also sie können die Programme austauschen, sie sind nicht mit ihrem tragbaren, sie hatten ja schon tragbare Spielekonsolen, kann man nicht sagen, Geräte gesehen, aber die hatten halt pro Spiel gab es ein so ein Gerät. Der Gameboy nimmt dieses NES-Prinzip oder auch schon das Atari-Prinzip und sie können die Spiele austauschen und haben deswegen auch einen konstanten Markt. Also sie können neue Spiele entwickeln, die dann auch entsprechend angenommen werden am Markt. Gameboy setzt sich durch, wird ein Riesenerfolg und alle Konkurrenten, so wie der Atari Lynx, die versuchen es auch. Sie haben sogar Farbe, müssen Sie sich vorstellen. Hier Gameboy einfarbig, Atari mehrfarbig. Problem, was sie haben, sie brauchen 6A4 Batterien, die laufen nur 4 bis 5 Stunden, was nicht viel ist für eine Game-Konsole. Und er kostet $190. Also er ist deutlich teurer und ineffizienter. Dafür haben sie zwar Farbe, aber das war nicht so wichtig. Was Atari nicht verstanden hat, wer sich eine tragbare Konsole kauft, der will spielen möglichst lange, ohne an Strom zu denken. Und der will nicht ein möglichst konsolenkompatibles Bilderlebnis haben, wie hier Batman Returns oder nicht Batman, hatten wir eben schon gesehen, oder Desert Strike Return to Golf. Das ist ein Kriegsspiel über den Golfkrieg. Also da greift man im Grunde genommen ein zeitgeschichtliches Phänomen auf und setzt es in einem Spiel um, aber wiederum in einem Genre, was man beherrscht, nämlich irgendwelche Kriegsspiele, die es auch schon in den 80ern gab. Also es ist kein kritischer Beitrag zum Thema Krieg, aber es ist der Versuch, mal einen echten Krieg zu nehmen und nicht einfach irgendwelche erfundenen. Oder Sega versucht es. Also Atari selber scheitert, der Atari verschwindet ja von der Bühne eigentlich. Der Lynx ist so eine der letzten Plattformen, die sie anbieten. Sega hält es noch 10 Jahre länger durch. Sega gibt das Game Gear raus als Portable Master System. Das Master System ist eine Konkurrenz zur NES. Aber auch hier haben sie wieder 6A4 Batterien, 4 bis 5 Stunden Laufzeit, $150. Dafür haben sie Sonic und Lion King, also Sonic als Konkurrenz zu Mario und Lion King als Adaption des berühmten Disney-Films. Also das ist wieder in Farbe und verspricht wieder im Grunde genommen, dass sie die Spiele, die sie auf dem Master System spielen, und das ist eine Konsole, die steht im Wohnzimmer am Fernseher, dass sie die tragbar machen. Aber die technischen Spezifikationen sorgen dafür, dass es nicht erfolgreich wird als tragbare Konsole, weil es im Grunde genommen wieder zu Strom, also der Stromverbrauch ist viel zu hoch und das Ganze ist zu teuer. Arcade liefert nicht mehr so viel, muss man sagen. Also 91 Street Fighter 2 bringt dieses Kampfspielgenre würde es Sie sehr stören, die Musik auszuschalten? Danke. Street Fighter 2 bringt dieses Fighting-Genre nach vorne. Mortal Kombat ist jetzt nochmal so ein Skandalspiel, was in Deutschland auch indiziert wird natürlich und in anderen Ländern also zumindest skeptisch beobachtet. Sie arbeiten hier mit Fotos, also mit so, naja, sie wollen halt da wirklich so den Kung-Fu-Film haben. Aber was Mortal Kombat halt so auszeichnet gegen das zu anderen Spielen, ist wieder die Überbietungslogik, also der Finishing-Move. Das ist nicht einfach nur das Ende, sondern sie müssen dem dann irgendwie das Rückgrat rausreißen oder den Kopf abreißen oder was sie da immer machen können. Müssen wir gleich mal hinkommen. Finish him. Boom. Achten Sie auf die Hintergrundgrafik. Raiden Winters. So, jetzt haben wir gleich nochmal so einen Finishing Move. So, also da gibt's verschiedene Finishing Moves, die halt einer blutiger sind als der andere. Die Werbung ist auch allerliebst, ja. Also Mortal Kombat wird auch verfilmt werden, wird indiziert. Ich komme zu Mortal Kombat, komme ich noch. Führt dann in Amerika zum Rating System, also dass man hier auch sagt, Moment, also Free Speech ist ja in Ordnung, aber irgendwo ist auch mal Schluss. Und diese Form von expliziter Gewaltdarstellung ist für die Kinder, die hier ja ganz explizit auch anvisiert werden als Zielgruppe, das ist zu viel für die. Und wir müssen einfach PEGI einführen, also so Altersstufen, inwiefern diese Violence noch auszuhalten ist. In Deutschland, da geht man ganz ungezwungen damit um, wird einfach indiziert. Das ist selbst für Erwachsene zu viel. Also dieses Spiel ist gewaltverherrlichend in einer Form, die strafrechtlich relevant ist und darf lange Zeit überhaupt nicht vermarktet werden. So, es gibt den Versuch, andere Konsolen einzuführen, also die PC Engine, die kennt man heute kaum noch. Das erfolgreichste Spiel ist Bonk's Adventure, was man auch nicht kennt. Also das ist keine sehr erfolgreiche Engine. Es gibt, ähnlich wie bei den Homecomputern, gibt es erstmal so einen bunten Strauß und von denen, das schrumpft dann sehr schnell zusammen auf wenige Angebote. Sehr häufig, das ist so die 8-Bit-Generation. Es gibt jetzt die 16-Bit, die haben einfach bessere Grafik, besseren Sound, mehr Sprites, mehr Speicher und so. Die Super NES sieht man schon Nintendos Sorge. Also wenn Nintendo mal was hat, was läuft, dann bleiben sie dabei. Und auch bei dem Namen so Wii, und da gibt es Wii U, Wii Upgrade, was eigentlich albern ist. Aber sie haben halt die NES, dann die Super NES, damit Kunden auf jeden Fall sehen, es ist eigentlich das Gleiche wie bisher. Und es gibt schon wieder Mario und es gibt Zelda. Also die System-Seller werden Super Mario World, Super Mario Kart, Donkey Kong Country. Und die bis heute, muss man sagen, lebt Nintendo von so einem, vielleicht 6 Franchises, die jeder haben will, der die einmal kennt. Und die Leute kaufen sich ganze Systeme, eben wie jetzt die Super NES, um da irgendwie mitmachen zu können. Andere Zelda, Link to the Past, Secret of Mana oder Super Metroid. Vielleicht Secret of Mana sollte ich Ihnen mal kurz zeigen. Secret of Mana, also wenn Sie Pokémon-Spiele kennen, es ist genau das, es ist ein Rollenspiel von Squaresoft auch, die ja für Final Fantasy auch bekannt sind, also eine der größten japanischen Spielehersteller. Und Secret of Mana gilt bis heute als so eines der besten Story-Games, die man halt in der Computerspielgeschichte hat, wird immer hoch geschätzt, es gibt auch Remakes und so. Und sie laufen halt durch die Welt und treffen dann auf, also müssen verschiedene Sachen sammeln, mal wieder das Schwert. können mit dem Schwert kämpfen, aber im Wesentlichen müssen sie halt sehen, dass sie in der Story vorankommen. In der Nintendo-üblichen. Also das ist so einer der Prototypen des Rollenspiels, in dem sie in Häuser gehen, mit den Leuten reden, dann haben sie Dialoge, um irgendwie Sachen zu sammeln und sich irgendwie hochzuleveln. Also auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel mit vielen Story-Twists und so. Also das ist auch von der Grafik her, das ist ja so eine etwas zeitlosere Cartoon-Grafik, funktioniert das Spiel bis heute ganz gut. Super Metroid ist diese Alien-Horror-Science-Fiction-Franchise, also Metroid, die dann auch so durch die Zeit laufen wird und dann zunehmend dreidimensional erscheint. Und ein ganz wichtiges Spiel, also als Spiel völlig uninteressant, als Adaption der X-Men, interessanterweise hier wirklich der X-Men-Comics, Wolverine, Adamantium, Rage, die sind ja inzwischen wieder bekannt. Was dieses Spiel aber erstmals einführt, ist Regenerating Health. Und das wird Spiele für immer ändern. Also nicht ein Treffer und Ende. Dann gab es ja die Health Bar. Und was Sie hier haben, wenn Sie sich lange genug ruhig verhalten, dann regeneriert sich Ihre Trefferpunkte regenerieren sich. Und das ist so die Abkehr von den Spielen, die schwer sind und auch immer schwer bleiben. Und die Hinkehr zu Spielen, die so den normalen Spieler abholen wollen, der nicht immer gucken muss, wo ist irgendwie eine Health Box und wie manage ich jetzt meine Trefferpunkte. Sondern was dann, also das ist so die direkte Linie zu Call of Duty, wenn sie dann, oder Battlezone, wenn sie dann lang genug irgendwo sich verstecken, dann sind sie wieder gesund und dann können sie weitermachen, als wäre nichts passiert. Und da trennen sich dann auch so die einen Spieler, die sagen, ich will das nicht, und die anderen, die sagen, das ist doch super, dann muss ich mich ständig irgendwie den Level neu starten. Und das wird in einem völlig unbedeutenden Spiel als Spielmechanik zum ersten Mal eingeführt und wird dann vielfach kopiert. 1990 gibt es Sega Mega Drive. So, und ansonsten, wenn Sie mit diesen Plattformen durcheinander kommen, das ist sehr verwirrend. Es gibt halt die, insbesondere Nintendo am Start, Sega gibt es am Start. Und das sind so die beiden großen Hersteller. Atari, die versuchen sich halt noch so ein bisschen. Und das sind so die großen Kämpfe zwischen Sega und Nintendo, welche Konsole da jetzt irgendwie beliebter ist. Die konkurrieren allerdings noch mit den PCs. So, Sonic ist von Sega der Versuch, gegen Mario anzutreten. Mario als Maskottchen von Nintendo. Mit dem Spiel, was halt, also der Sonic ist halt einfach vor allem unglaublich schnell, weil die Sega Mega Drive unglaublich schnell ist. Sonic. Also die Mega Drive wird vermarktet, also so schnell, also deutlich schneller als Nintendo-Konsolen. Also als die SNES zum Beispiel. Und deswegen ist das Hauptspiel natürlich auch ein Spiel, was im Wesentlichen als Gameplay-Element die Geschwindigkeit hat. Also wenn der mal in Fahrt kommt, dann ist der halt nur... Aber das ist hier so ein Sammler, der will, glaube ich, gar nicht zeigen, wie schnell das Spiel ist, sondern nur, dass er alle Items findet. Schlechtes Beispiel. Ja, wahrscheinlich, ja. Schneller geht's ja dann gar nicht. Minuten. So, jetzt mal los. Achso, das war schon die erste Zone. Alles klar. Ich meine, wenn Sie mal Sonic gespielt haben, das unterscheidet sich ja nur unwesentlich, aber von der Geschwindigkeit einfach der Side-Scrolling oder die Scroll-Geschwindigkeit, da war die Mega Drive wirklich konkurrenzlos vorne. Und es war dann auch kein Zufall, dass man das als Spiel wählt. Und der Versuch war auch, so ein Maskottchen zu haben, was gegen Mario erfolgreich antrifft, bis sie dann sich später in verschiedenen anderen Spielen noch treffen. So, dann gibt es wichtige Spiele wie Night Trap, in dem halt... Ja, die sind insofern, das ist wegen enormer Gewaltdarstellung, ist diese Szene jetzt hier verrufen. In Famous Bathrooms Death. Thank you. Nein, nicht, was sie denken. Das ist hier ganz... Sie wird einfach nur umgebracht. Nee, er wird irgendwie... Ja, sie lachen. Also das war ein Spiel... Das war ein Spiel, was dann im amerikanischen Senat dazu gesorgt hat, ob man dieses ganze Medium nicht irgendwie verbieten kann. Also das ist eine Form von Gewaltdarstellung, die man niemandem mehr aussetzen muss. Und das Ganze noch mit Echtfilmen. Also das führt dann zu den ersten Gesetzen gegen gegen die Wirkung von Videospielen, dass man einfach versucht, da das als Medium wird es jetzt erstmal wieder, wie gesagt, in der Zeit zur Kenntnis genommen, zusammen mit Mortal Kombat. Und dann gibt es die ersten republikanischen Senatoren, die einfach sagen, Computerspiele ist filth. Also das müsste man genauso verbieten wie damals die Comics. Also die brutalen Comics. Also wir brauchen einen Code, der Hersteller von Computerspielen verpflichtet, zumindest grundlegende Standards einzuhalten. Und das andere Mortal Kombat, hier sehen Sie es mal auf Arcade, auf DOS, auf Game Boy, Game Gear, Mega Drive, Sega CD, Sega Master System, SNES. Und es führt zu den Videogame Ratings. Also oben haben sie von Sega, die versuchen selber eins einzuführen und das wird dann ab 94 in die Entertainment Software Rating Board überführt, also Early Childhood, Teen, Major, 17, Adults Only, 18 Plus, Rating Pending oder Kids to Adult, also verschiedene Ratings. Heute haben sie dann noch mit Gewalt, Explicit Language, Drug Abuse, Smoking, das einfach... Jeder von vornherein schon weiß, wer dieses Spiel kauft, da der Hauptdarsteller trinkt Alkohol. Und in einem Land, in dem Rotkäppchen verboten wird, als in manchen Schulen, weil dort ja Alkohol zur Großmutter getragen wird, ist es enorm wichtig, ob man in dem Spiel ein Gläschen trinkt oder nicht und ob das damit die Kinder nachhaltig in ihrer Entwicklung beeinträchtigen wird. So, und das ist in Europa, hatten wir es ja schon gesehen, oder in Deutschland mit der Automaten-Selbstkontrolle. Es wird aber natürlich von der Medienkontrolle heraus, wird man sagen, okay, es gibt bestimmte Spiele, die sind nicht für jedermann geeignet. Das ist hier schon länger und für Amerika ist das ein großer Schritt, zu sagen, das gilt auch für Computerspiele. So, aber ansonsten ist die SNES oder der Mega Drive... Also sozusagen die Brot- und Butterspiele sind neben Mario und Sonic so Dinge wie Madden Football, International Soccer oder Baseball, NBA Jam. Und die tauchen dann auch, die gibt es für beide Konsolen und man muss sich dann überlegen, welches ist besser. Das ist so ein bisschen, heute haben sie dann PlayStation gegen Xbox und dann die, naja gut, Nintendo-Konsolen sind immer so ein bisschen außer Konkurrenz bei den meisten Titeln. Aber da kann man sich dann fragen, welche Konsole sich irgendwie besser eignet. Es gibt Exclusive-Titel, die laufen nur auf der einen, aber nicht auf der anderen Konsole, aber so das Gros läuft dann eben auf beiden Konsolen. So, und als drittes Dispositiv oder als nächstes Dispositiv die Homecomputer, die in den 90ern allmählich eingehen. Also wer Spiele will, der holt sich eine Konsole und wer arbeiten will, der holt sich einen PC und Homecomputer selber entwickeln sich nicht weiter. Das sind so jetzt so noch die letzten Überlebende, so der Amiga, der Apple Macintosh und der Atari ST, sind so die drei großen Homecomputer, die es bis in die 90er schaffen und für die auch Spiele geschrieben werden. Zum Beispiel das berühmte Prince of Persia, was auf dem Apple II anfängt, so als Plattformspiel, hatten wir letzte Woche gesehen, dass sich das sehr stark auch entwickelt, so wie die frühen Stummfilme, also so der Thief of Baghdad und so. Und als Plattformspiel eigentlich sehr gut funktioniert und als Reihe ja dann auch regelmäßige Updates findet. SimCity kommt raus auf Homecomputern und auf PC dann auch als Simulationsspiel. Und wir hatten ja Simulationsspiele schon bei Flugsimulationen, Fahrsimulationen gesehen. Das ist jetzt so ein Spiel, in dem man eben die Stadt simuliert, den Aufbau einer Stadt. Und damit auch mal zeigt, was das Medium Computerspiel neben diesen zaghaften Versuchen, Geschichten zu erzählen, aber was das Medium zu leisten imstande ist, dass man lernt, wie so eine Stadt funktioniert, was ein Film so in dieser Form nicht schaffen könnte. Also so ein Systemverständnis zu vermitteln. SimCity kann es auf seine Art, indem sie halt sagen, eine Stadt hängt so und so zusammen, sie müssen das und das bauen, aber sie müssen die Steuern senken, damit die Bürger zufrieden sind, aber die müssen sie Parks bauen. Also diese ganze Sim-Welt, die ja dann in The Sims letztlich die Fortführung findet in dem normalen Leben. Aber indem Systemzusammenhänge und Strukturen abgebildet werden und als Medium auch transportiert. Also wo man sagt, wenn Computerspiele ein Medium sind, dann nicht, weil sie so tolle Geschichten erzählen oder so tolle Batman-Atmosphären erzeugen, sondern weil sie Systeme abbilden, die in dieser Form in der Narration, in der Linear- oder in der sequentiellen Narration wie im Buch oder im Film nicht einzufangen sind. Und das sind auch die erfolgreichsten Spiele, sind Simulationen oder Handelssimulationen, Aufbausimulationen in Deutschland. Und die medialen Großereignisse sind die interaktiven Filme, so wie Last of Us oder jetzt Beyond Two Souls und so. Aber die erfolgreichen sind Sportspiele, Rennspiele, Simulationsspiele und eben Shooter. Das sind so die Actionspiele, aber das sind die erfolgreicheren Genres und gar nicht so sehr die narrativen Spiele. Lemmings ist so ein bekanntes Puzzle-Game, was also darin besteht, sie müssen halt diese ganzen Lemminge, die laufen einfach immer geradeaus und die müssen die Welt so gestalten, dass sie zum Ziel es schaffen. Vroom 92 ist interessant, weil es ein 3D, also es versucht sich an dieser 3D-Welt mit schon so den ersten Polygonen. Das werden wir nächste Woche stärker sehen, aber in den 90ern ist dieser Übergang von 2D, 2,5D-Spielen zu 3D-Spielen zu verzeichnen, der ja dann bis heute auch irgendwie anhält. Monkey Island kommt raus, habe ich Ihnen ja auch schon gezeigt, als 1990 als bahnbrechendes Point-and-Click-Adventure, was bis heute auch readaptiert wird und in der Tradition von Maniac Mansion steht, also wo sie die Verben auswählen und dann entsprechend die Geschichte gestalten, mit vielen Zitaten, die sie heute in verschiedenen anderen Spielen auch wiederfinden. So der PC, das vielleicht noch das Internet, das läuft unabhängig vom Internet. Also Neverwinter Nights ist das erste Massive Multiplayer Online Role-Playing Game, was auf Modembasis läuft. Also wo die Leute sich einwählen über so einen Telefon-Akustikkoppler in das AOL-Netz und dann halt Neverwinter Nights spielen können. Bei diesen Spielen stellt sich auch die große Frage, wie archiviert man sowas eigentlich? Also ich kann zwar das Spiel bewahren in Code, aber entweder habe ich keinen Computer mehr, der den ausführen kann. Und wenn ich den habe, ist einfach dieses Netz weg. Also es spielt einfach kaum noch jemand. Also das spielt keiner mehr. Sodass es gar nicht möglich ist, dieses Spiel nochmal nachzuspielen als Multiplayer-Game. Also hier sehen, das ist so ein D&D-Rollenspiel. Da wählen sie sich halt wieder ihren Charakter und können sich dann Sachen kaufen und so. Aber spannend wird das Spiel, weil sie hier wieder durch diese 3D-Welt wandern. Spannend wird es dann, wenn sie auf andere treffen. Nur wenn da keine anderen Spieler mehr sind, ist es halt eine ganz traurige Angelegenheit. Also sie sind hier halt einfach alleine. Auf der anderen Seite kann man sich fragen, muss man dieses Spiel aufheben? Aber gut, wenn man sagt, es ist einfach historisch, ist es schon bedeutsam, weil es vor der Verbreitung des Internets schon zeigt, der Wunsch, Online-Spiele zu machen, ist halt, sobald es die Technik gibt, wird es gemacht. Das haben wir bei Plato, bei dem Plato-System gesehen. Hier wird es halt in so Consumer-Hand, wer einen Homecomputer hat für C64 und einen Akustikkoppler, kann halt Neverwinter Nights spielen. Und heute haben wir halt die entsprechenden Angebote im Free-to-Play, Pay-to-Win, Pay-to-Play, also in allen Varianten gibt es ja, für jedes narrative Genre gibt es ja ein Online-Rollenspiel. Ich bin gleich durch hier mit meiner Vorlesungszeit, ist gleich rum. Civilization kommt 91 raus, in dem eben keine Stadt simuliert wird, sondern Auf- und Niedergang von Nationen. Die Civilization-Reihe gilt bis heute so als klassisches Lernspiel. Da lernen ja die Spieler auch eine Menge über historische Verhältnisse oder technische Entwicklung. Das ist fraglich. Ich glaube, das Spiel ist so erfolgreich, weil es das nicht sein wollte. Also es wollte kein Lernspiel sein, sondern einfach ein interessantes Aufbauspiel, in dem sie aber die Ressourcen so verwalten, dass sie sagen, jetzt erforsche ich mal die Schrift und erst wenn ich Schrift habe, kann ich Schriftreligion einführen und dass sie sich entscheiden, in welche Richtung ihre Gesellschaft sich entwickelt. Aber sie müssen natürlich mit den Nachbarn kämpfen, wenn der Raum zu klein wird, um zu sehen, welche Zivilisation sich durchsetzt. Und dann kämpfen dann plötzlich die Römer gegen die Tibeter und so oder gegen die Hunnen. Das ist dann historisch dann nicht mehr ganz so korrekt, aber Sie können auf jeden Fall die verschiedenen Konstellationen mal gegeneinander auftreten lassen. 92 Alone in the Dark wird wichtig sein für das Subgenre der Survival Horror Games. Hier sehen Sie diese 3D-Grafik schon ganz gut, also sehr geringe Polygone, mehr kriegt der Computer nicht hin. Aber wir gehen weg von diesen Sprites, also den Bildern, die einfach auf dem Bildschirm erscheinen, und gehen hin Richtung Full 3D, auch mit originellen Kameraeinstellungen und immer mal solchen vorgezeichneten Zwischenbildern, also die dann wieder so ein bisschen Fotorealismus reinbringen, was das Game im, also das Spiel im Gameplay selber nicht mitliefert. Ganz wichtig, aber da machen wir dann vielleicht nächste Woche weiter. Idsoft bringt Wolfenstein 3D raus, ist nicht ihr erster Shooter, aber der bekannteste, der kontroverseste. Also das Spiel hat so in so einer Nazi-Burg, das kann ich nochmal, obwohl ich zeige es Ihnen nächste Woche, ich will das jetzt nicht zu sehr überziehen. Das Spannende ist vielleicht, die Diskussion, die sich an den Shootern entwickeln wird, ist eben wieder Gewaltdarstellung. Das Spannende finde ich immer, ist immer noch Super Noah's Ark, also ein religiöses Spiel, in dem sie als Noah durch die Arche ziehen und auf hungrige Tiere mit Essen schießen, mit so einer Steinschleuder. Ich zeige Ihnen das nächste Woche mal. Das Spiel ist aber der gleiche Code wie bei Wolfenstein. Sie haben nur die Texturen ausgetauscht. Also es ist, und die Sounds und so, aber es ist identisches Spiel. Die konnten überhaupt nicht programmieren, die konnten aber die Sprites austauschen. Und sie haben ein Spiel, was in Deutschland indiziert, in allen Ländern ab 18 ist, geschafft ab 0 kinderfreundliches Familienspiel zu verkaufen, was einmal mehr zeigt, dass die Gesellschaft Spiele nicht nach dem Gameplay beurteilt, sondern eigentlich nur nach der audiovisuellen Darstellung seiner Ergebnisse. Also Treffervisualisierung, Sounds, Sprites. Aber das Gameplay, sie zielen, sie drücken ab, und sie müssen treffen, ist den, also der Gesellschaft völlig egal, wenn sie mit Essen auf Tiere werfen, aber es ist was völlig anderes, wenn sie mit Waffen auf Menschen schießen. Das ist eine interessante Diskussion, die die Frage stellt, wo ist eigentlich die Medialität der Spiele? Sind es die Bilder, die man sieht und die man selber erzeugt? Ist es die Geschichte, die erzählt wird? Oder ist es das Gameplay, was dahinter steckt? Oder ist es das Verhalten der Menschen untereinander und miteinander? Das sind ja vier völlig unterschiedliche mediale Funktionen eines Spiels. Und das ist das Spannende an den 90ern, dass da Spiele doch so weit sind, dass man diese Fragen überhaupt stellen kann und sie gesellschaftlich auch gestellt werden. Und das diskutieren wir in der nächsten Woche. Ich wünsche Ihnen da insofern alles Gute.